Because our Jungs halt attack me. Go!
Sie wissen, was wir alle schon sicher haben für die neue Saison.
Und da ist gekommen dieser eine Moment.
Lach mich doch tot hier, was hier abläuft.
Ich kann diesen Scheißdreck nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen.
War das klar und deutlich?
Und da ist er, der Communio Podcast.
So alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 205 des offiziellen Communio Podcasts. Und ich bin ehrlich, ja, normalerweise gehen mir die Länderspielpausen ziemlich auf die Nerven. Ja, aber diesmal finde ich es einfach wunderbar. Also erstmal habe ich das Wochenende komplett frei. Das ist natürlich super. Und da muss ich mich aber auch vor allem über keine grün-weißen Angsthasen ärgern. Ja, das ist noch besser. Und man hat auch mal Zeit, über Dinge jenseits des Fußballs nachzudenken in dieser Pause, finde ich. Ich habe zum Beispiel diese Ansprache eines Personal Trainers im Fitnessstudio gesehen. Und ich sag mal so, das geht mir jetzt schon eine ganze Weile nicht mehr aus dem Kopf.
Also man muss ja nicht so Sachen, die erfunden sind, labern und so, ja. Aber Physik existiert ja und ist zugänglich für jeden. Und du hast eine feste Materie, die wir denken, sie ist fest, aber die dritte Dimension, in der wir leben, ist halt dreidimensional. Deshalb ist deine Materie wahrscheinlich nur hier fest. Mhm. Aber jede Dimension ist miteinander verknüpft und es gibt Orte, wo das nicht fest ist, verstehst du? Das heißt, dein Kleinstes ist das Größte. Das heißt, Universen sehen aus wie Mikroversen, weil es dieselbe Scheiße ist. Explosionen ist negative Energie, das heißt etwas, was nach außen geht. Wenn wir Streit haben, dann explodiere ich, wie ich dir will. Implosion ist in sich gehen, das heißt vermutlich wächst alles nach innen. Das heißt, der Kleinste ist der Größte und du bist jetzt feste Materie. In dir gibt es ja Atome, die zusammengesetzt sind in die feste Materie. Der eine Atom kann ja als Beispiel in einer Rechnung gelten.
Ja. Also gerne auch mal kurz den Podcast anhalten und mal ein bisschen über diese Worte nachdenken. Ja? Und um da im Thema auch zu bleiben, wenn ihr jetzt wieder auf Play gedrückt habt, ne, wir haben heute die festeste Materie aus der Blütenstadt Leichlingen im Podcast zu Gast. Und damit sende ich Grüße raus an den dreidimensionalen Tim Müller. Hallo Tim.
Hi Flo, hallo an alle, die zuhören. Ja. Das ist ja wirklich ein wundervolles Zitat, was du da rausgesucht hast.
Brauchst du noch ein bisschen, um das sagen zu lassen, um das alles so ein bisschen zu verarbeiten?
Für mich auch was man so als Tapete an die Wand, so als Zitat-Tapete an die Wand
probieren kann. Das wäre eigentlich schön. Ja, das ist eine gute Idee. Was mich ein bisschen stutzig gemacht hat, ne? Er sagt, Physik existiert eigentlich für alle. Das scheint ja so, als vielleicht gäbe es dann doch, also zumindest mal auch ein, zwei Ausnahmen, ne?
Ja.
Also das finde ich schon auch so interessant. Ja. Nee, also da sind viele Sachen da, die man aufdröseln kann und wo man auch seinen Alltag mit bereichern kann, finde ich.
Ja, ja, das sind Sachen, die können wir mit unserem kleinen menschlichen Verstand noch gar nicht wahrnehmen. So ist das.
Multiversen und Universen sind derselbe Scheiß.
Ja. Ja.
Das ist einfach so.
Ein Satz aus den Marvel-Filmen.
Hört sich ein bisschen so an. Ja, es ist ein bisschen zusammengewürfelt wahrscheinlich. Ja, ja, aber sehr schön. Ja, also ihr seht, wir sind heute, sind wir ganz entspannt. Ja,
ja. Herrlich.
Genau, wir können einfach mal die Beine ein bisschen baumeln lassen, auch thematisch gesehen. Schauen jetzt aber mal drauf, was wir. Trotzdem natürlich haben wir ein tolles Programm, natürlich, aber wir haben jetzt nicht, dass wir sagen, so die Partien, da sprechen wir jetzt drüber, so wir machen uns jetzt einen schönen Mittwochvormittag, würde ich sagen, Tim, und da starten wir gleich mit einer Hörerfrage in die Sendung, dann haben wir das Thema VfL Wolfsburg für euch, klar, jetzt sag mal Wolfsburg, oh, das ist jetzt aber nicht so super spannend, kann ich total nachvollziehen, aber neuer Trainer, da schauen wir natürlich mal auf den Kader, welche Wolfsburger jetzt gerade besonders spannend sind mit Ralf Hasenhüttl. Ihr habt es vermutlich mitbekommen, der neuer Coach ist beim VfL. Da haben wir also ein extra Segment zu. Dann gehen wir einmal die Tabelle durch, ja, von 1 bis 18 und haben von jeder Mannschaft unsere Top-Option aus diesem Team für euch, also Communio-Top-Option natürlich. Wir haben dann einmal Julian Nagelsmann gespielt, ja, Das heißt, deswegen sitze ich hier auch mit so einem kleinen Verband. Ich habe mich mit dem Longboard voll hingelegt. Ja, aber nebenbei haben wir auch noch gesagt, wenn wir Bundestrainer wären. Ja, das ist, ich sag mal, die Chance, dass das noch vor der EM klappt, Tim, wie würdest du die beziffern?
Ach, ich meine, gucken wir mal, wie die letzten vielleicht. Beiden Spiele laufen. Ja. Also, dann können wir das auch als Duo machen.
Ja, noch beim Turnier. Okay, wir müssten uns ein bisschen einigen, weil...
Ja, wir haben ein bisschen Unterschiede.
Ja. Tim und ich haben jeweils unsere Traumstartelf fürs Eröffnungsspiel gegen Schottland haben wir hier zusammen gebastelt. Das werden wir einmal durchgehen. Da könnt ihr natürlich auch zu Hause mit überlegen. Ich werde eine Umfrage machen, Tim. Das habe ich mir schon überlegt bei Spotify. Mhm. Ja, welches Team da gewinnen würde, ja, wenn unsere beiden Mannschaften gegeneinander antreten würden. So. Und dann werden wir schauen. Ja, das ist ja, also wir haben ja Fachleute, die diesen Podcast hören.
Ja, klar.
Und dann würde ich sagen, nächste Woche werde ich das auflösen, wer da besser abgeschnitten hat. Ja? Zumindest wenn ich gewonnen habe, sonst weiß ich nicht. Ja.
Ja,
dann muss ich doch wirklich, weiß keiner mehr, was passiert muss ich ist. Das anzweifeln, eure Kompetenz da draußen. Aber okay, ja, das haben wir für euch. Top 3 der Woche gibt es natürlich wie immer auch. Da geht es um die besten Investitionen in der Länderspielpause. Also das ist ein Klassiker. Wir schauen drauf, wo steigen die Aktien, welche Spieler kann man sich aber auch unabhängig vom Marktwert jetzt gut in den Kader holen. Das haben wir in der Top 3 der Woche. Und dann würde ich sagen, Tim, wenn du bereit bist, ja, auch das Kleinste wird zum Größten, ne? Daran auch immer denken und es ist nicht überall die Materie fest. Ja, wir kennen das, gerade je älter man wird, desto weniger feste Materie hat man, habe ich manchmal den Eindruck. Ja? Aber okay. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir rein und die Hörerfrage, das freut mich übrigens ganz besonders in dieser Woche, Tim, die Hörerfrage kommt von Tom aus Schillers Lage. Und ich
Schillers Lage?
Ich habe ein großes Herz für Schillers Lage. Du weißt natürlich, wo es liegt, ne?
Ja klar, bei Hannover.
Bei Hannover, sehr richtig, ja. Und Schillers Lage und der SV Werder Bremen, die haben ja was gemeinsam. Deswegen habe ich da ein ganz besonderes Verhältnis zu Schillers Lage. Denn beide die letzte Meisterschaft 2004 geholt. Ja?
Ah.
Ja? Werder 2004 das Double, Schillers Lage ist 2004 zum schönsten Dorf der Region Hannover gewählt worden. Ne? Seitdem auch beide haben es ein bisschen schleifen lassen, sage ich mal. Ja?
Ja.
Also 2004 der letzte Titel. Ich weiß nicht, wie viele Ortschaften da mitmachen bei dieser Wahl. Aber mir erscheint das jetzt nach 20 Jahren, wäre es auch mal wieder Zeit, dass Schillers Lage auch mal wieder ganz oben steht auf dem Podest.
Ich habe jedenfalls gehört, das ist ein Dorf, das Gemeinschaft lebt. Ne?
Das
soll das Motto sein. Ja. Ohne das jetzt gegoogelt zu haben, ich weiß das natürlich auswendig.
Nee, das sind jetzt alles Sachen, die habe ich aus dem Kopf raus. Ne?
Ja.
Ich finde auch dieses Wappen, dieses gelbe Wappen mit den zwei Schlüsseln und dann dem Löwen drüber, finde ich schönes Kommunalwappen von Schillers Lage.
Ne? Ja.
Alfred Brecht übrigens, der Heraldiker und Grafiker, hat das designt.
Weiß ich, klar. Es ist auch echt ein echter Insider-Tipp für alle Pferdeliebhaber.
6. April 1967 wurde dieses Wappen vorgestellt. Mhm. Ja, wir erinnern uns noch gut.
Mhm.
Ja, Grüße gehen raus an Schillers Lage auf jeden Fall. Ne? Und jetzt mal wieder, ich sag mal, ne? Weiß ich nicht, 2024, auch 20 Jahre nach der großen Sause, ja? Als man sich durchgesetzt hat gegen hier Wückenborn und Hadamögel oder so ähnlich. Ja, jetzt mal wieder den zeigen. Ja? Gut. Tom, wir kommen wirklich zu deiner Frage. Es war ganz ohne lange Vorrede, wollen wir jetzt uns auf Communio konzentrieren und mal hören, was du wissen möchtest.
Moin, Tom hier aus Schillers Lage. Ja, erstmal ganz großes Herz geht raus an euren Podcast. Und ich drücke natürlich die Daumen für den zusätzlichen internationalen Platz und hoffe, dass Dingchi bei Bremen bleiben darf. Jetzt zu meiner Frage. Jetzt startet ja die Länderspielpause. Ich sitze leider noch auf Hofmann und Shaby fest. Die beiden hoffnungsvoll geholt, sagen wir mal im Winter. Und die haben ja irgendwie mehr oder weniger ihren Stammplatz verloren und nicht ganz die Leistung gebracht, die sie vorher gebracht hatten. Und jetzt stelle ich mir die Frage, die werden ja potenziell ein bisschen sinken vielleicht sogar, ob ich sie jetzt früh zur Pause abgebe und nochmal hoffe, dass was draufkommt. Xavi Simmons oder Musiala, die sind tatsächlich noch offen, oder ein Olmo, wenn man Glück hat, oder ob ich den beiden nochmal Vertrauen schenke und sie halte, ob die vielleicht doch nochmal durchstarten, wenn sie sich nach den 2 Wochen knapp ein bisschen erholt haben. Liebe Grüße.
Ja, also, schwierige Frage, Shaibi und Hofmann. Wie siehst du die Lage, Tim?
Ja, erst einmal, wenn du in der Lage bist, dir mit der Kohle von einem der beiden dafür einen Simmons oder Musiala zu gönnen, dann solltest du das auf jeden Fall machen. Sind beide gesetzt, beide gut in Form. Deshalb gar keine Frage, dass das die besseren Lösungen wären. Falls du einen der beiden aber behalten willst, dann im Moment eher Shaibi für mich. Hofmann ist im Moment ein bisschen am Tiefpunkt angekommen. Der hat jetzt schon länger keine Torbeteiligung mehr gesammelt. Die letzte war im Januar. Dann auch zuletzt mal mit muskulären Problemen gefehlt. Klar, Leverkusen spielt noch in 3 Wettbewerben, die haben also noch viele Rotationsmöglichkeiten, aber im Moment finde ich es bei Hofmann ein bisschen schwierig. Der kostet fast 11 Millionen, 10,79. Die Kohle würde ich eher mitnehmen und ihn abgeben. Shaibi ist immerhin noch einer, der per Einwechslung reinkommt, und da die Frankfurter jetzt auch nicht unglaublich konstant spielen, wird er auch sicherlich mal wieder in die Startelf rücken zwischendurch. Daher der stärkere der beiden, aber im Zweifel, wenn es geht, dann doch eher auf Simmons oder Musiala setzen.
Ja, 100%. Und ich sag mal, in der Kombi, wenn ihr Chaibi und Hofmann zusammenlegt, dann fehlen da ungefähr noch 3 Millionen, wenn es nur nach dem Marktwert geht für Xavi oder Musiala. Hast du einen Favoriten, Xavi oder Musiala, im Direktvergleich?
Oh, das ist schwer. Beide wirklich gerade sehr gut drauf. Musiala scheint jetzt gerade noch mal wieder auch besonders torgefährlich zu werden, ja, oder auch mehr Scorerpunkte zu sammeln. Aber Simmons ist auch immer in der Lage, so ein Spiel allein zu entscheiden. Also es ist schwierig, aber Tendenz vielleicht eher Musiala im Moment.
Meine auch. Ja, und genauso wie du es gesagt hast, Hofmann ist für mich ein klarer Verkaufskandidat, weil auch im Moment dann wieder alle gesund sind. Wir haben jetzt Logic sogar gesehen, dass der starten durfte in Freiburg. Dann gibt es einen Adli noch hinten dran. Boniface kommt zurück, das hat jetzt keine direkten Auswirkungen, aber es macht natürlich die Offensive, also dass Adli dann beispielsweise vorne in der Sturmspitze spielt, wenn Schick, der ja jetzt auch wieder formmäßig besser wird, wenn Schick und Boniface beide da sind, dann glaube ich, dann wird auch einer von den beiden immer vorne spielen. Dann wird es das nicht mehr, also zwischendurch hat ja Alonso auch mal mit Adli vorne drin gespielt. Und ohne echten Stoßstürmer, das glaube ich jetzt, sehen wir halt dann nicht mehr. Ja, und dann hat es indirekt natürlich auch Auswirkungen auf Hofmann.
Ja, ja, das stimmt. Und vielleicht Wirtz ist er sowieso gesetzt, der wird da auch selten drauf verzichten, hat er auch gemerkt, dass wenn er Wirtz rauslässt, fehlt was.
Ja.
Deswegen wird er das vielleicht maximal irgendwie gegen Düsseldorf im DFB-Pokal vielleicht mal wagen. Aber ansonsten, oder nur in einem Rückspiel der Euroleague, wenn das Hinspiel gut gelaufen ist. Aber ansonsten ist halt ein Platz auch fest an Wirtz vergeben dann von den beiden Offensivpositionen.
Genau, und dann ist nur noch ein Platz übrig. Und dann hast du Logic, du hast Adli und du hast Hofmann, die sich dann da so ein bisschen drum streiten, ja, um diese Position. Also gehe ich absolut mit. Und Teller hast du auch noch. Ja, also da ist eine Menge Gedränge bei Leverkusen. Ja, gehe ich absolut mit. Tom, ja, ich hoffe, wir konnten dir weiterhelfen. Ja, Grüße auch an alle, die sich abends immer im Sprengelschen Posthof versammeln. Ja, das ist nämlich, wissen viele nicht, ehemals die Zollstation im Jahr 1784 errichtet in Schillerslagen.
Ja? Wunderschön, eines der schönsten Dörfer.
Absolut. Ja. Der Region Hannover, das ist vielleicht noch wichtig, das anzufügen.
Ja, für mich auch deutschlandweit.
Ja, aber und vor allen Dingen ist es auch ein super Übergang für uns, ja, weil wir ja gar nicht weit weggehen jetzt von Schillerslage und Hannover. Wir gehen nach Wolfsburg, wo dann leider, muss ich ja sagen, vor dem Spiel in Bremen, nach der Länderspielpause, Niko Kovac die Tür gezeigt worden ist. Und Ralf Hasenhüttl ist der neue Coach beim VfL Wolfsburg. Und alles auf Null, alles auf Anfang, so ein bisschen. Wir haben erstmal glaubst du, dass das funktioniert, Hasenhüttl und Wolfsburg?
Also, Tja, schwer zu sagen. Grundsätzlich mag ich Ralf Hasenhüttl. Ich finde, das ist ein spannender Trainer. Ich glaube, der kann schon was. Ich weiß immer nicht, ob das in die Kombi Wolfsburg so gut funktioniert. Aber wir werden es abwarten müssen. Ich glaube schon, dass er grundsätzlich jemand ist, der in der Lage ist, den Verein wieder ein bisschen höher zu führen und da auch wieder international mitzuspielen, also um die internationalen Plätze nächste Saison.
Ja, wo ich ein bisschen skeptisch bin, er ist ja auch so ein Gegenpressing-Jünger. Mhm. Ja? Und irgendwie diese Wolfsburger Mannschaft, habe ich das Gefühl, dass sie eher auf Ballbesitz ausgelegt ist als auf das Gegenpressing-Spiel.
Ich hab nur nachgelesen, dass er sagt, dass das wäre noch früher gewesen. Also das war noch die, also Leipzig, da hat er das ja, wurde ihm das ja quasi eingeimpft und er hätte jetzt aber sich sehr weiterentwickelt und auch Ballbesitz jetzt viel mehr reingenommen und hat so ein bisschen auch gegen die Leipziger so einen kleinen Seitenhieb verteilt, dass die ja inzwischen auch merken, dass man auch mal ein bisschen anders spielen kann. Und ihm damals wohl gesagt wurde, er muss auf diese eine Art spielen, inzwischen nicht mehr. Ja, also mal schauen, ob er sich weiterentwickelt. Ja, das
finde ich spannend. Ich will es ihm ja auch zugestehen, dass er sich weiterentwickelt. Ich habe das ehrlich gesagt, als er in England war, kann ich jetzt nicht sagen, okay. Ich war jetzt nur davon ausgegangen, weil der ja auch, war der nicht auch in Salzburg? Also hat er nicht diesen klassischen Red Bull-Weg vollzogen.
Ja, damals glaube ich schon, ja.
Und deswegen hatte ich ihn auf jeden Fall in dieser Schublade drin. Aber es ist ja vernünftig, wenn man selber dann auch vielleicht mal sagt, da klettere ich jetzt mal ein bisschen raus. Also das ist auf jeden Fall was gesamtmannschaftlich, wo
Salzburg
ich...
Salzburg war übrigens nicht.
War nicht?
Nee.
Aber er ist Österreicher.
Unterhaching, Aalen, Ingolstadt und dann Leipzig, Southampton, Wolfsburg.
Ja, danke.
Aber Österreicher ist er, das stimmt.
Ja. Siehst du mal, anders als Michael Zetterer. Ja. Der ist nur irgendwie gefühlt Österreicher, aber ist er also
nicht. Jedenfalls kann man sagen, Max Kruse hat den Machtkampf in Wolfsburg gewonnen.
Genau. Ja, Mist, das hätte ich mal rausklippen sollen. Ne? Max Kruse über Niko Kovac war nicht viel Positives drin. Dann hat er noch Jannik Gerhardt in die Pfanne gehauen, dass er zu diesem Club gehörte. Der Anti-Niko Kovac-Club innerhalb der Mannschaft. Mhm. Gut, das hat jetzt Gerhard für ein Spiel geschadet. Ja. Aber wo wir jetzt erstmal drüber sprechen wollen, also wir sind beide verhaltensskeptisch. Also eigentlich wissen wir es nicht, ob es jetzt irgendwie. Also ich glaube, es wird schon ein klarer Fortschritt zu dem, was zuletzt unter Niko Kovac passiert ist. Wobei man ja jetzt auch sagen muss, dass sie ja, das ist ja das Paradoxe, ne? Sie haben ja eigentlich relativ gut gespielt gegen Augsburg. Bis dann diese rote Karte, diese für mich wirklich null nachvollziehbare rote Karte kam und die hat das Spiel komplett gedreht. Ja,
also deswegen ist es so ein Fall, wo du denkst, wo du eigentlich da sitzt und das, wenn du das guckst, dann weißt du ja, okay, es gibt ja den VAR, das ja jetzt korrigiert, das ist ja nun wirklich keine rote Karte, aber wird dann sitzt da Herr Zweier und sagt, doch.
Gut, ja, ich habe auch bei einem Union-Tor gedacht, guck mal, das steht im Abseits, wird zurückgenommen und dann, das waren die zwei schönen Entscheidungen am vergangenen Wochenende. Ja, es war wieder mal
diskutiert herrlich. Wurde ja auch noch über Emre Can gegen Frankfurt. Auch da werden die Frankfurter eine andere Meinung haben als die Dortmunder.
Ja, aber da habe ich jetzt keinen ernsthaft gehört, der sagte, das ist eine rote Karte. Also dummer mal bitte eine Falle. Ne?
Ja, also ich sehe es, ich bin auch eher so, dass ich sage, er trifft erst den Ball. Klar, ist es sehr gefährlich, ist auf jeden Fall auch dumm von Can, dazu so zu grätschen. Aber ich für mich auch, dadurch, dass er den Ball zuerst spielt und jetzt.
Und der trifft ihn ja auch nicht mit offener Sohle, ne?
Genau, ist Gelb für mich schon in Ordnung.
Ja.
Also finde ich dann schon richtig, das zu korrigieren, auch wenn, wie gesagt, sicherlich in Frankfurt man das anders sieht.
Normal. Ja. Das sehe ich ja bei Bochum gegen Mainz, ne? Den Elfer habe ich auch nicht verstanden. Also, okay. Ja. Es war kein gutes Wochenende für die Schiedsrichter. Was mich halt immer ärgert, wenn wir bei dieser Union-Werder-Sache sind, wo die dann nachher sagen, ja, und der Torwart bewegt sich in die Richtung und das haben wir so und so. Das ist einfach, die haben einfach gepufft bei der Situation, weil wir wissen ja, wie lange die brauchen, um eine Situation zu checken, wenn sie irgendwie was gucken wollen. Und es ging einfach sofort weiter. Kann mir überhaupt niemand sagen, dass sie diese Situation auch nur ansatzweise richtig durchgecheckt haben. Es gab auch nicht, es gibt ja diese automatischen Karten, VAR-Einsatz, Frage, weiß ich nicht, abseits bei Torerzielung, Entscheidung, Doppelpunkt und dann kommt die Entscheidung. Auch das gab es nicht. Ja, das wird, dann wird sich im Nachgang wieder hingestellt und wird die Entscheidung sozusagen gerechtfertigt. Aber in der Situation ist das nicht ausgiebig geprüft worden, warum auch immer, vom Videoassistenten. Es ging halt super schnell weiter. Und da auch wieder doof, ne, dass Zetterer nicht reklamiert. Ne? Er sagt halt nachher, er wollte den Schiri nicht nerven, aber ja, weiß ich nicht. Ja. Musste halt, hilft ja, ja nichts.
Ne? Ähnlich wie die Woche vorher, als Marcel Sabitzer sofort sagt, ja, absolut, war klar rot.
Ja.
Anstatt erstmal, muss man ja auch mal, also da, das wäre für mich auch eher einer, hätte ich fast eher gesagt, aber Chan schon mehr rot als Sabitzer, aber lass es nicht noch zwei Wochen zurückgehen.
Nee, das fand ich nicht, aber ich habe auch letzte Woche gesagt, Sabitzer ist für mich auch absolut okay mit einer gelben Karte. Das, aber okay, es ist, wie es ist. Wo war ich abgeschworfen? Wir waren beim VfL Wolfsburg. Ne? Da ist immer der Reflex ist immer da, dass man sich dann vielleicht doch ein anderes Thema sucht, über das man sprechen möchte. Aber wir sind jetzt nun mal beim VfL Wolfsburg und so ist das. Die geben bei Comunio auch Punkte, die Spieler. Ja. Oder auch nicht, je nachdem, wen man hat. Vom VfL Wolfsburg, wir haben mal auf die Kader geschaut. Was sind Spieler, die du jetzt besonders interessant findest? Wer glaubst du, kann profitieren von einem Trainerwechsel?
Ja, ich habe jetzt vor allen Dingen mal einen genannt, beziehungsweise mir fällt gerade noch ein zweiter ein. Ich wollte erstmal was über Lovro Majer sagen, weil das jemand ist, ich glaube, das muss die größte Aufgabe sein für einen Hasenhüttl, den auf Kurs zu bringen. Angesichts der Ablöse, die man für ihn bezahlt hat, des Potenzials, das auch in ihm steckt, muss es da ganz klar das Ziel sein, ihn so einzubinden, dass er mal sein Potenzial ausschöpft und auch konstant mal Punkte bringt, Tore schießt, Tore vorbereitet. Er kostet im Moment fast 5 Millionen. Für mich jemand, er kostet im Moment 5,1 Millionen. Also für mich jemand, den man jetzt holen könnte, weil wenn man dran glaubt, dass Wolfsburg im Aufwind sein wird, dann muss er da ein zentraler Bestandteil von sein. Außerdem finde ich die Situation im Sturm interessant. Lukas Nemeca war ja zwischenzeitlich wieder da nach Verletzung. Jetzt zuletzt hat er wieder zweimal im Kader gefehlt mit leichten Problemen, sollte aber jetzt wieder eine Option darstellen. Und dann finde ich das schon interessant. Eigentlich ein Spieler, von dem man auch viel mehr erwarten könnte. Und der auf jeden Fall das Potenzial hat, auch vor Kevin Behrens zu landen, der zuletzt auch nur draußen saß. Kevin Behrens, der noch 4,6 Millionen kostet, ähnliche Region wie Nemeca, ist jemand, wo man nicht genau weiß, ist das jetzt jemand, der jetzt wieder reinkommt oder wird das ein typischer Verlierer des Trainerwechsels, weil Behrens jemand war, den wollte Kovac dann haben als Option, großen Stürmer im Winter. Und ja, vielleicht im Trainerwechsel passiert es dann schnell, dass man dann plötzlich gar nicht mehr gewollt ist. So ähnlich wie das ja auch dem Herrn Kruse in der Vergangenheit in Wolfsburg passiert ist. Vielleicht ist Behrens der Nächste in der Richtung.
Ja, halte ich auch beides für möglich. Hasenhüttl, wenn ich jetzt gesagt hätte, das Anlaufen ist ihm besonders wichtig, da ist, glaube ich, Behrens ganz gut, was das angeht. Aber wenn das gar nicht so das Kriterium ist, ich sag mal, im Bereich Fußballspielen ist Behrens Mittel. Ja, da ist ein anderer stärker, da ist ein Wind stärker, da ist auch ein Matcher stärker. Ja, aber ich finde es interessant, ne, mit Lukas Matcher auf dem Trichter sind natürlich, sind wir jetzt nicht die einzigen mit 4,58 Millionen Marktwert. Ist ja, nochmal gesunken, nachdem er zwischendurch war, schon fast wieder bei 6,5, nachdem er sein Comeback gegeben hat, auch getroffen hat, gegen Stuttgart. Und dann war er jetzt zweimal mit einer Muskelzerrung, aber kein Muskelfaserriss, nur eine Muskelzerrung war raus. Ist jetzt schon wieder auf dem Platz, aber nur individuell. Aber es soll wieder fit sein bis zum Spiel in Bremen. Das ist die Angabe im Moment. Also kann ich mitgehen. Vielleicht meine Einschätzung nochmal. Ja, ihr kennt mich, billig will ich. Ja, also ich schaue vor allen Dingen erstmal auf die Preisschilder von den Spielern. Im Dunstkreis der Startelf, wo ich mir vorstellen könnte, dass einfach ein neuer Trainer da was anderes sieht und eine andere Vorstellung hat als Kovac zuletzt, Thiago Tomáš für 1,33 Millionen, finde ich einen guten Preis. Ihr wisst, dass ich ihn generell sehr schätze, ist immer noch ein sehr junger Spieler. Hat unter Kovac, das ist vielleicht das Gegenargument, zuletzt zweimal in der Startelf gestanden, hat in diesen zwei Spielen kombiniert einen Punkt geholt. Aber es ist natürlich die Fantasie drin, dass Wolfsburg insgesamt ein bisschen stärker wird. Dann ist Thiago Tomasch interessant. Asta Wrangs im Mittelfeld, 1,27 Millionen. Sowieso ein Freund von ihm, zu dem Preis immer her damit. Rogerio, 1,27. Finde ich einen guten Preis für einen Linksverteidiger, sollte eigentlich spielen. Kaminski, komplett in der in der Versenkung verschwunden zuletzt unter Kovac. Auch er übrigens ein Spieler, der für relativ viel Ablöse gekommen ist. Mhm. Vor anderthalb Jahren schon. Aber für 480.000 habt ihr wenig zu verlieren. Das würde ich machen. Kilian Fischer, klar, die Platte springt ein bisschen. 230.000 auf jeden Fall reingehen. Yannick Gerhard, 1,56 Millionen. Das sind so die Leute, die mich im Moment interessieren, weil wir nicht wissen, auf wen Hasenhüttl setzt, wer vielleicht da im Training einen besonders guten Eindruck hinterlässt, weil es ja durchaus schon so ist, ein Trainer, der neu kommt, einen arrivierten rasieren, einen, der vorher aus der zweiten Reihe war, in die Startelf holen und zum Schlüsselspieler machen, das steht so im Handbuch der Feuerwehrmänner. Ja, was musst du als erstes machen? Und im Moment wissen wir nicht, wie Hasenhüttl da vorgeht. Das halte ich für eine Möglichkeit. Cesiger für 860.000 in der Abwehr auch durchaus eine Variante. Weniger spannend als die anderen.
Muss er jetzt richtig befreit aufspielen, richtig Gas geben, jetzt wo der Mann weg ist, den er angeblich nicht so toll fand.
Ja,
schauen wir mal. Ich finde den Kader von Wolfsburg grundsätzlich auch wirklich nicht übel. Also ist zwar keiner für die Top 6, aber eigentlich muss man damit schon um den 7. Platz, der ja auch oft zu Europa berechtigt, irgendwie muss man da schon mitspielen. Deswegen, das ist schon, wenn man jetzt 10 Punkte Rückstand hat mit dem Kader, ist eigentlich schon.
Das ist zu wenig. Was ich halt finde, ist, dass ich bei diesem Kader wird mir nicht klar, welches System soll eigentlich diese Mannschaft spielen? Und das Problem war, glaube ich, dass denen das selber nicht so richtig klar war in Wolfsburg. Ja. Also diesen Eindruck hat man. Man hat irgendwie viel mit Flügeln gespielt, hatte gar keine richtigen Flügelspieler. Wobei man auch sagen muss, hängt natürlich auch dran, dass einer wie Czerny, den sie geholt haben für einen Flügel, beispielsweise überhaupt nicht in Tritt kommt in Wolfsburg. Jemand wie Wimmer lange verletzt war. Klar, da gibt es auch Gründe. Aber dann muss man halt versuchen, irgendwie das System anzupassen. Ja. Gut, das war unser Wolfsburg-Segment, Tim. Und dann würde ich sagen, gehen wir die Tabelle mal durch.
Willkommen an alle, die dieses Segment übersprungen haben.
genau. Über die Kapitelmarken kommt ihr jetzt an unser Tabellensegment. Wir starten mit der Position 1, Bayer Leverkusen. Und wir haben es wirklich so gemacht. Manchmal ist es schwierig, aber wir wollen pro Mannschaft einen Spieler hervorheben und dann nicht sagen, und der ist noch gut und der ist noch gut. Nee, wir schauen jetzt wirklich mal, wen wir am allerbesten finden, kommuniotechnisch gesehen. Und bei Bayer Leverkusen ist das für mich Alejandro Grimaldo. 15,05 Millionen ist der Marktwert. Der hat schon 227 Punkte, Freunde. Also das ist der absolute Wahnsinn. Knapp 40 Punkte mehr als Florian Wirtz und Florian Wirtz 1,5 Millionen teurer. Also Grimaldo ist einfach der Wahnsinn. Ja, was wir immer an dieser Stelle dazu sagen müssen, Tim, er ist kein Benze Baini.
Nee, ne? Das stimmt.
Er kennt die Liga nicht. Ja.
Hat noch nicht in den vorherigen Saisons gegen Bayern München überzeugt.
Nee. Also das sind ja alles Kriterien, ja, wenn ihr jetzt nicht wisst, worüber wir sprechen, also Grimaldo und Benze Baini, zwei ablösefreie Linksverteidiger, einer davon ist nach Leverkusen gegangen, der andere nach Dortmund und es ist etwa 50-50, aber wer da jetzt auch die jetzt stärkere Saison spielt.
Ich habe auch mehrfach gelesen, Grimaldo ist nur deswegen überhaupt nach Deutschland wegen Alonso. Deswegen hätte dann Edin Terzic ihn sowieso nicht überzeugen können.
Meinst
wahrscheinlich
nicht?
Spricht er kein Deutsch
hätte
oder
er nicht
Edin
gesagt,
Terzic kein Spanisch. Deswegen hätten die sich nicht verständigen können.
Nee, meinst du nicht, er hätte zwei Fragen gestellt? Ja? Was brauchst du? Ja? Und was kann ich von dir erwarten? Waren das nicht die zwei Fragen?
War da nicht noch was?
Ne, irgendwas war noch.
Dritte? Oder ich weiß, es war auf jeden Fall. Ja. Da wäre ich auch sofort rausgegangen an Grimaldo-Stelle, verstehe ich.
Okay. Naja, also der Leverkusener Benze Baini, der ist für mich auf jeden Fall die Nummer eins.
Ja.
Ja. Auf Position 2 der Tabelle, der FC Bayern München, Tim. Wen hast du für
wo
uns?
Wo man ihn am liebsten sieht, auf der Position 2 der Tabelle. Ja, okay, wenn die Nummer 1.
Immer die Frage, wer die auf der 1 steht, aber ja.
Ja, also ich würde da derzeit Erik Dyer mal herausnehmen. Hat inzwischen sich einen Stammplatz erkämpft, ist vorbeigezogen an Upamecano und Kim und ist angesichts dessen noch recht günstig mit 7,2 Millionen für einen Bayern-Stammspieler. Hat natürlich noch nicht viele Punkte gesammelt, aber ich glaube, wenn er weiterhin den Stammplatz behält, wofür jetzt erstmal, also spricht er erstmal nichts dagegen, dann wird er noch weitere machen. Dazu jetzt eben Falleobst vor der Brust. Borussia Dortmund ist ja immer gerade zu Hause, ist ein Spiel, da verteidigt man locker weg, so als Innenverteidiger der Bayern. Dementsprechend das jetzt für mich die Empfehlung.
Okay, wir sind ein bisschen fatalistisch unterwegs, was unsere Clubs angeht, habe ich den Eindruck.
Ja, okay. Zumindest bin ich fatalistisch vor Duellen mit den Bayern inzwischen. Da ist einfach die Vergangenheit, ist ja, da kann man nichts erwarten.
Okay. Ja. Auf Position 3 im Moment der VfB Stuttgart. Und da habe ich den vermutlich neuen Nationalspieler Maxi Mittelstädt für euch. Da war es schwieriger. Ich sage jetzt nicht, wen ich noch in der Auswahl hatte. Es waren einige. Mittelstädt aber 7,86 Millionen, auf ihn ist meine Wahl getroffen. 61 Punkte schon in der Rückrunde gemacht. In der Rückrunde den Schnitt von 6,8 Punkten pro Spiel, das ist absoluter Wahnsinn. Zu einem sehr, sehr guten Preis noch, wenn man das jetzt vergleicht mit Grimaldo. Klar, der hat auch noch ein paar mehr Pünktchen gemacht, aber zumindest das, was Mittelstädt in der Rückrunde zeigt, ist absolutes Comunio-Spitzenniveau und das für 7,86 Millionen, da bin ich dabei. So.
Ja,
auf BVB. Der 4, der BVB.
Ja. Ja, beim BVB würde ich derzeit Julian Riasson nehmen. Der war zuletzt nicht dabei, sollte aber wieder fit sein nach der Länderspielpause und dann auch natürlich direkt in die Startelf zurückkehren. Man merkt inzwischen, wie wichtig er ist. Ist die klare Nummer 1 auf der Rechtsverteidigerposition, kostet 3,6 Millionen, macht 4,13 Punkte pro Spiel. Auch mit viel Vorwärtsdrang ausgestattet. Das ist, wenn er rechts und Marzen links spielen, dann ist man auf den Positionen im Moment schon sehr gut ausgestattet.
Okay, da kann ich absolut mitgehen. Und wir bleiben im Thema. Es ist sehr außenverteidigerlastig hier bislang, denn RB Leipzig, meine Nummer 1, ist David Raum, 7,33 Millionen. Er hat den Vorteil, also Henrichs und Raum punkten beide sehr gut, aber Raum hat den Vorteil, er ist als Linksverteidiger alternativlos. Also die Leipziger wollen da eigentlich gar keinen anderen hinstellen. Henrichs muss immer mal für Simacon sich auf die Bank setzen.
Christopher Lenz hat man ja noch, aber ja. Mehr so die absolute Notlösung.
Ja, wirklich. Das haben wir. Er ist nicht die Variante und Raum bekommt keine Pause. Jetzt haben sie auch keine Mehrfachbelastung mehr. 5,8 Punkte pro Spiel in den letzten 5 insgesamt. Auf die Saison gesehen, 5,2 Punkte pro Spiel für David Raum. Das ist sehr, 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 sehr gut und eine Top-Alternative, Top-Option für euren Kader für 7,33 Millionen. Ja, bin ich dabei. Und dann kommen wir zu Position 6. Da steht Eintracht Frankfurt. Tim, wen hast du da für uns?
Ja, bei der Eintracht, da habe ich mir Mario Götze herausgepickt, kostet 5,5 Millionen und zuletzt wieder, ja, wichtig, hat zweimal getroffen in den letzten beiden Spielen jeweils, auch gegen Dortmund, nicht gejubelt, ich glaube.
Doch, er hat erst die Faust geballt, das fand ich von ihm total unverschämt, ja, mega unverschämt, ja, super respektlos.
Ja, nee, das macht man wirklich nicht gegen den Ex-Verein.
Nein, allein das Torschießen finde ich schon unverschämt.
Ja. Ja, also jedenfalls ist er im Moment wieder gesetzt. Es war ja eine Weile, dass er überhaupt nicht gespielt hat. Und inzwischen der Stammplatz wieder da. Also den kann man sich derzeit super sichern.
Okay. FC Augsburg auf Position 7. Mann, 4-mal in Folge gewonnen, schon bist du Siebter. So schnell kann es gehen, ja. Felix Udokai habe ich da für euch. 3,9 Millionen. 46 seiner 78 Punkte hat er nach der Winterpause geholt. In dem Zeitraum, also 2024, 4,6 Punkte pro Spiel. Vor der Winterpause 2,1. Ja, und jeweils ein Tor. Ist jetzt nicht so, dass er jetzt davon profitiert, dass er jetzt super oft einfach nach einer Standard den Kopf hingehalten hat. Er hat 2 Saisontore, eins davon vor der Winterpause, eins danach. Und er ist einfach insgesamt absoluter Top-Verteidiger, profitiert natürlich von der Augsburger Form, aber generell bin ich sowieso ein großer Freund seines Talents und das zeigt er jetzt auch immer mehr und es zahlt sich bei Comunio aus, 3,9 für Felix Udokai.
Du hast immer an ihn geglaubt.
Immer, ja. Nummer 8, TSG Hoffenheim, Tim.
bei Hoffenheim. Ja. Da nämlich Grischa Prömel für 2,4 im Moment zu haben, nähert sich nach Verletzung dem Comeback und er ist für die TSG einfach ein extrem wichtiger Spieler im Mittelfeld. Wenn er wieder da ist, dann ist er gesetzt, holte auch immerhin schon 60 Punkte, 3 pro Spiel im Schnitt. Den sollte man sich jetzt schon sichern, ob er schon im ersten Spiel nach der Pause spielt, muss man dann sehen. Aber er ist nicht mehr weit davon entfernt, wieder eine Option zu sein.
Okay. Position 9, der SC Freiburg. Ja, und da wechseln wir jetzt, damit ich die auf 10 abgerutschten Bremer machen kann. Darfst du jetzt auch bei Freiburg.
Sind die abgerutscht? Die waren doch zuletzt noch so gut drauf.
Ja, was ist denn da passiert? Deswegen haben sie ja mit Clemens Fritz das festgezurrt, ne? Wegen der positiven Entwicklung. Haben auch mal 3 Spiele. Da müssen sie ihn jetzt eigentlich direkt wieder rausschmeißen. 3 Spiele gewonnen und schon zack, ja, deswegen muss das, ist unsere Zukunftsplanung. Zukunftsplanung von einem Fußballverein muss man sowieso immer an kurzfristigen Ergebnissen ausrichten.
Ja.
Alles andere ist völliger Quatsch.
Das macht Sinn, ja.
Ja.
Bitte Freiburg.
Ja.
Da habe ich auch jemanden, der zuletzt 2 Spiele in Folge an einem Tor beteiligt war. Litz Dorn. Gegen Leverkusen hat er selbst getroffen. Da ist ein gewisser Aufwind spürbar bei ihm. Insgesamt 61 Punkte gemacht, 2,77 pro Spiel, also noch keine Top-Saison, aber der jüngste Trend, der macht Hoffnung, 3,89 Millionen kostet er im Moment.
Ja, finde ich gut. Und jetzt kommen wir zu Werder. Ja, alles an Frust habe ich ja schon abgefrühstückt. Wen ich jetzt sehen will und auch sehen werde, da kann selbst Ole Werner nichts anderes machen, ist Gelly Alvero. 2,36 Millionen, sowohl Sennelin als auch Jens Stay sind beide gelb gesperrt gegen den VfL Wolfsburg und da wird er zu seinem Glück gezwungen. Alvero wieder ein guter Joker-Einsatz bei Union Berlin. Ich verstehe nicht, warum er nicht einfach mal spielen darf, aber okay, das wird er jetzt zeigen. Auch kommunionmäßig 3 Punkte noch gemacht, also er hat bis jetzt super gepunktet, wenn er auf dem Platz ist. Ich will ihn unbedingt in der Startelf gegen Wolfsburg sehen und das werden wir auch. Zumindest
gibt es da noch eine Option, irgendwie den nicht in die Startelf zu packen?
Klar, du kannst mit Groß, Bittencourt und Schmied spielen. Ja, das wäre theoretisch möglich.
Ich denke, das wird es dann auch.
Ich will es nicht ausschließen. Aber das kann man auf jeden Fall, ich würde das jetzt mal versuchen. So, für dieses eine Spiel und dann kann man immer noch schauen. Ja, er muss schon, glaube ich, 5 bis 6 Tore machen, um dann auch eine Woche später in der Startelf zu bleiben. Ja, alles andere dann lieber auf die bewährten Qualitäten setzen. Ne? Mhm. Gut, Heidenheim, Tim, Position 11.
Ja, Heidenheim, da sehr bemerkenswert finde ich Benedikt Gimba. 1,59 Millionen kostet er, ist nach Gelbsperre zurück. Das ist schon eine sehr interessante Entwicklung, wie der da ja vom Absteiger Regensburg aus der zweiten Liga dann in die Bundesliga gekommen ist und sich da einen klaren Stammplatz erkämpft hat. Sein Vertreter Siersleben, der zuletzt dann mal wieder ran durfte, musste dann aber schon zur Pause raus gegen Gladbach, wurde schon ein Teil des Dreierwechsels, war sogar ein Viererwechsel, ich glaube ein Dreierwechsel, den er zur Pause vorgenommen hat, der Frank Schmidt. Deswegen ist klar, dass Gimba wieder zurückkommt. Es ist jetzt keiner, der mega stark punktet, mit 2,75 pro Spiel im Schnitt, recht solide, aber trotzdem jemand, den man sich jetzt gerade holen könnte.
Ja, und ich bleibe auch bei Position 12 bei Innenverteidiger Nico Elvedi von Borussia Mönchengladbach, 4,68 Millionen. Ja, größtenteils ist es bei Gladbach wirklich so ein bisschen so, wie Günther Netzer damals schon gesagt hat.
Dass sie den schon als nicht so schlecht bezeichnen, da spricht einfach die pure Verzweiflung aus ihnen.
Ja, also kommunionmäßig hat man da wirklich mit wenigen Freude. Frank Honorat ist eine positive Ausnahme, aber er ist jetzt auch im Moment dann preislich wieder in den ganz hohen Regionen. Ja, wir haben ihn hier immer mal empfohlen, als er für 6,5, 7 zu haben war. Jetzt ist er bei über 9. Das ist dann auch noch in Ordnung. Also lieber als einen anderen da zu haben. Aber Elvedi, 40 Punkte seit der Winterpause, 4,4 Punkte pro Spiel, hat sich sehr stabilisiert bei Comunio und ist, glaube ich, deshalb noch so günstig, weil er auf die Saison gesehen steht, da halt bei 3,4 PPS und er ist einfach deutlich, deutlich stärker nach der Winterpause. Ja, also für unter 5 Millionen finde ich Elvedi noch sehr gut. Position 13, Union Berlin, Tim.
Ja, da rechne ich damit, dass Kevin Volland in die Startelf zurückkehrt. Der hat zwar insgesamt von Werten her ist das so lala mit 38 Punkten und nur 2 im Schnitt pro Spiel. Allerdings Jetzt können wir mal wieder so spieltagsassmäßig vorgehen. Er trifft jetzt auf seinen Lieblingsgegner. Denn Volland hat gegen keine Mannschaft so viele Tore geschossen wie gegen Frankfurt. 9 Stück in 18 Spielen. Ich rechne damit, dass er beginnen darf. Und den für 3,49 ist das vielleicht einer der Unioner, die man sich gerade mal holen könnte.
Ja. Ja, warum nicht? Warum nicht? VfL Wolfsburg haben wir natürlich die ganzen Schnäppchen schon abgefrühstückt. Einen, über den wir eben nicht gesprochen haben, und das ist auf jeden Fall ein risikoreicher Einkauf, aber trotzdem spannend. Maxi Arnold, 6,74 Millionen ist sein Marktwert. Denk mal an die letzten Jahre zurück. Der wäre nur so günstig gewesen mit einem Kreuzbandriss. Ja, also Maxi Arnold, der Inbegriff des Sofascore-Lieblings. Und irgendwie ist er da vom Herrn Sofascore aus der Gunst, ist er deutlich gesunken in diesem Jahr. Er kann diesen Punkteschnitt, diese wahnsinnigen Punkte, die er immer gesammelt hat, die bekommt er irgendwie nicht mehr richtig hin. Aber wer weiß, was passiert, wenn Hasenhüttl der neue Coach ist. Wir nehmen mal zumindest als kleine Richtschnur, dass er im Spiel gegen Augsburg 7 Punkte bekommen hat, ohne Tor. Und generell zuletzt doch relativ häufig auch wieder, zumindest seit der Winterpause, dreimal schon 4 Punkte und einmal jetzt die 7 Punkte, das alles noch ohne Tor. Ja, wenn er wieder auch nur ansatzweise in alte Regionen vorstoßen kann, dann ist er schnell wieder im zweistelligen Bereich, was die Millionen angeht. Ich sag mal, weiß ich nicht, 50-50, wenn ihr es positiv seht, dass Arnold einen deutlichen Boost bekommt durch Hasenhüttl. Ja, also,
ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er derjenige wird, der jetzt rasiert wird von ihm.
Er ist halt die einzige Integrationsfigur, die sie haben beim VfL Wolfsburg. Ja. Das wäre dann komisch, wenn er derjenige ist, der über die Planke springen muss da. Ja. Gehen, springen ja nicht drüber, ne?
Richtig.
Nee, wo muss man lang? Die Planke geht man lang.
Die geht man lang, ja.
Ja, ja, ja. Als alter Pirat. Weiß ich ja, Wolfsburg, abgefrühstückt, VfL Bochum im Moment auf Position 15, dem ersten Nicht-Abstiegsplatz. Und da darfst du uns sagen, in wen würdest du investieren beim VfL?
Ich finde Bochum tatsächlich allgemein gerade interessant, obwohl sie 4-mal in Folge verloren haben, denn das Programm spricht jetzt schon für sie. Die nächsten beiden Heimspiele gegen Darmstadt und Heidenheim. Heidenheim eigentlich auch nur zu Hause wirklich stark, auswärts nicht ganz so viel gepunktet. Dazwischen Auswärtsspiel gegen Köln. Also das ist ein Programm, wo ich glaube, dass die Bochumer schon jetzt die letzten Schritte machen werden, um die Konkurrenz im Abstiegskampf zu distanzieren. Ich denke, es lohnt sich auf jeden Fall, beim eigentlich stärksten Offensivspieler einzusteigen. Das ist Takuma Asano. Der kostet 3,37 im Moment. 62 Punkte gemacht, 2,82 pro Spiel. Der kann aber immer mal für Tore gut sein, gerade in diesen Duellen, gerade zu Hause, wenn dann Darmstadt und Heidenheim da sind. Ich denke, da ist von ihm was zu erwarten.
Ja, finde ich gut. Relegationsplatz, da hat sich durch den Sieg gegen den VfL Bochum der erste FSV Mainz 05 hingeschoben, und da brauchen wir nicht lange drüber reden. Nadim Amiri, 8,09 Millionen ist sein Marktwert, viel zu günstig. 4 Punkte gegen Bochum gemacht, das war sein schlechtestes Ergebnis, seit er in Mainz ist. Schlechteste Ergebnis des Jahres, also was er punktet seit der Winterpause, das geht auf keine Kuhhaut, um mal wieder einen guten alten Ausdruck hier hervorzukramen. Deswegen Amiri, ganz klar mein Favorit beim Mainz. Erster FC Köln, Position 17, Tim.
Ja, da gibt es für mich einen, den man jetzt nur ganz klar nennen muss, das ist Farid Alidou. Der war zuletzt verbessert, er bekommt das Vertrauen des Trainers, hat gegen Gladbach einen Doppelpack gemacht. Da ist jemand wirklich im Aufwind. Klar, jetzt bei der Niederlage gegen Leipzig war es auch nicht viel, aber ich denke, er bekommt auf jeden Fall weiter das Vertrauen und er wird auch noch Punkte holen. Kostet im Moment 2,92 Millionen.
Ja, da gehe ich mit. Gehe ich mit. Und jetzt haben wir zum Abschluss Darmstadt. Und da könnte man meinen, dass es nicht so einfach ist, ist aber ganz einfach. Tim Skarke, 4,25 Millionen. 94 Punkte hat er schon. Ja, bei Darmstadt, also die magische 100-Punkte-Marke, die würde er locker überspringen in dieser Saison, wenn jetzt nichts Unvorhergesehenes passiert, und das zu einem Marktwert von 4,25 Millionen, perfekt, ja, also zugreifen bei Skarke. Gut,
ja.
Waren wir die Tabelle einmal durchgegangen Und jetzt, jetzt wollen wir mal sehen. Ich habe die Taktiktafel hier rausgeholt. EM. Ja, wir haben, wir fangen erstmal systematisch an. Ja, wie würden wir aufstellen? Wir haben schon taktisch einen kleinen Unterschied. Ja, Tim, du hast ein 4-4-2.
Ja, ich habe mir überlegt für meine Aufstellung, wie bringt man am besten Wirtz und Musiala gut zusammen. Ich hab mir so ein bisschen da gedacht, das System, wie es die Leipziger spielen, die spielen ja auch mit Olmo und Simmons zwei Leute, die die jetzt keine klassischen Flügelspieler sind, die auch eher gern nach innen ziehen und die da viele Freiheiten haben. Und so ähnlich würde ich das dann auch bei der DFB-Elf probieren, dass Wirtz und Musiala die beiden sind, die ja, da sowohl auch mal nach außen, aber auch nach innen gehen und da hinter den Spitzen dann die beiden sein sollen, die da das Spiel lenken. Das ist die Variante. Deswegen habe ich mir dieses System so ausgesucht. Also eher so ein 4-2-2-2.
Ja.
Ja, soll ich es mal durchgehen?
Das machen wir gleich. Sorry, Tim. Ich wollte sagen, nur damit ihr euch drauf einstellen könnt, ich habe es klassisch gemacht im 4-2-3-1-System. Ich habe auch durchaus, genau wie du, mit zwei Stürmern System gespielt, gedanklich. Ja, aber in meiner grenzenlosen Analyse der ganzen Situation habe ich einfach das System rausgeholt und auch die Spieler, die da ihre Stärken am besten zur Geltung bringen können. Ja, das ist, glaube ich, das, was weshalb meine Mannschaft mit deiner den Boden aufwischen würde. Ja.
So. Ja, da bin ich mir nicht so sicher, ich sehe, was du da noch für.
Also, ist okay. Naja. Ich würde sagen, Tim, wir gehen einfach mal Position für Position durch.
Machen wir das.
Im Tor hast du wen?
Ja, ich habe überlegt, aber ich würde tatsächlich dann, Ter Stegen oder Neuer ist natürlich klar. Ich habe jetzt nicht gedacht, Olli Baumann macht das auch schon konstant. Nee, ist schon die Variante und ich denke dann auch, noch ein letztes Mal dieses Turnier zu Hause würde ich mit Manuel Neuer angehen. Danach sollte dann aber auch er selber sagen, jetzt reicht's dann auch, damit der Ter Stegen auch nochmal Turniere bekommt. Aber Neuer würde ich jetzt noch einmal vorne sehen für diese Heim-EM.
So sehe ich es auch. Wobei ich auch sagen muss, ich kann Ter Stegens Leistung im Club nicht so gut einschätzen. Das Ding ist aber, dass er ja jahrelang auch im Club überragend war und immer, wenn er in der Nationalmannschaft gespielt hat, war es wirklich Grütze. Ja, also ich weiß nicht, ob er dieses dann auf einmal bei der Heim-EM bist du die Nummer 1, nachdem du immer nur zweite Geige warst, ich würde auch mit Neuer gehen. Ja.
Ja.
Gut. Wir haben beide eine Vierer.
Wäre so ein Move wie damals mit Lehmann.
Ja, aber Lehmann war natürlich schon,
ja.
Du hast recht, damals hat es funktioniert. Ja.
Ja.
Das stimmt. Das wäre eigentlich ein Argument für Ter Stegen, ne? Aber da bin ich auch leidenschaftslos. Wenn Nagelsmann Ter Stegen möchte, finde ich es auch okay. Ja, ich habe nur die bisherigen Erfahrungen in der Nationalmannschaft waren dann einfach so, dass es da nicht so funktioniert hat. So, wir haben beide eine Viererkette, heißt, wir haben beide einen Rechtsverteidiger. Wer ist das bei dir?
Bei mir ist das Joshua Kimmich.
Ja.
Da muss er einfach, ist ja quasi schon klar, hat Nagelsmann ja auch gesagt, dass er da jetzt mal fürs Team auf diese Position rücken muss. Ich denke auch wenn ich zum Beispiel Benjamin Henrichs sehr gut finde, wäre es sicherlich die Optimallösung, wenn Kimmich den Rechtsverteidiger bei dem Turnier gibt.
Das sehe ich auch, vor allem, weil er da nicht im Mittelfeld spielt. Ja, weil der perfekte Partner für Kimmich ist noch nicht gefunden, weder bei den Bayern noch in der Nationalmannschaft. Und er spielt jetzt halt im Verein, spielt er es wieder und dann macht es gut. Ja. Also das finde ich ist eine klare Sache, Kimmich Rechtsverteidiger.
Ist auch jemand, der gute Flanken schlägt tatsächlich auch von da, also deswegen gefällt mir das.
Innenverteidiger-Pärchen, Tim, da hast du den ersten Fehler drin, sehe ich.
Den ersten Fehler, da sehe ich es etwas anders als du.
Ja.
Ich nehme erstmal den wir beide haben, das nehme ich jetzt mal vorweg, nämlich Antonio Rüdiger.
Korrekt.
Ja, der Mann mit der größten internationalen Erfahrung bei Real Madrid, immer auf dem allerhöchsten Niveau gespielt. Er ist zwar auch jemand, der zwischendurch mal für einen Fehler gut ist, trotzdem finde ich, ist er jetzt derjenige, den man dann auch als die Leitfigur da reinstellen muss und sagen muss, der soll dann die Abwehr führen. Denn wer kann das sonst? Theoretisch könnte es vielleicht ein Hummels, wenn man ihn denn will, aber ich denke, jetzt gerade ist dann doch nicht mehr angebracht. Also ich würde sagen, Rüdiger als Abwehrchef ist für mich klar.
Ja.
Der Nebenmann ist jetzt bei mir Jonathan Tah geworden. Mhm. Er spielt eine Top-Saison mit Leverkusen. Er strahlt auch was aus und ich denke, dass man ihn damit ganz viel Rückenwind nach dieser Saison, in der er am Ende wahrscheinlich zwei Titel, vielleicht sogar einen dritten gewinnt, dann auch gut da reinstellen kann als Nebenmann von Rüdiger.
Mhm. Ja, Tah war bei mir nicht so in der engeren Auswahl, einfach weil er im Verein ein anderes System spielt.
Mhm.
Und vor allen Dingen ja aufblüht als Mittelmann in der Dreierkette. Das hat Alonso ja dann auch irgendwann festgestellt, dass wenn er ihn in der Dreierkette auf einen der Außenpositionen, also nach rechts hat er ihn gestellt, dass das nicht so gut funktioniert hat. Und die Anforderungen in der Viererkette sind nochmal ein bisschen andere. Ich habe hier im Moment sogar mal Nico Schlotterbeck drin gehabt. Ich finde, die Formkurve bei ihm zeigt deutlich nach oben. Er ist ein Linksfuß mit einem guten Aufbauspiel. Aber ansonsten, er macht einfach auch noch zu viele Fehler. Habe ich mich hier für Malik Chau entschieden vom AC Mailand. War länger verletzt. Ich denke, dass er auch deswegen diesmal nicht nominiert ist. War aber, ich glaube, die letzten 3-4 Spiele war er schon wieder da. Hat in der Startelf gestanden auch bei den Mailändern. Bringt eine physisch starke Komponente mit. Und gerade wenn man so schaut, wer sonst noch in der Mannschaft steht, glaube ich, würde das der deutschen Mannschaft gut tun. Also Chau und Rüdiger als Innenverteidiger-Pärchen. Ich kann mir das ganz gut vorstellen, ehrlich gesagt.
Interessante Wahl auf jeden Fall. Ich beobachte ihn nicht so häufig, aber gut finde ich ihn auch auf jeden Fall.
Ich habe ab und zu mal schaue ich italienische Liga, also und da übrigens auch der ehemalige Kölner Jan-Aurel Bissek, der bei Inter spielt, durchaus sehr positiv schon aufgefallen. Ja, aber das wäre dann, der Sprung wäre vielleicht dann ein bisschen.
Kommt dann nach dem Turnier wahrscheinlich auch dazu.
Ja, ja. Und er ist halt kein unumstrittener Stammspieler. Malik Chau war eigentlich vor der Verletzung unumstrittener Stammspieler. Und ich habe es gerade nochmal geschaut. In 3 von 4 Spielen nach seiner Verletzung stand er in der Startelf. Also das spricht dann auch für ihn. So, Linksverteidiger. Wir gehen in denselben Club, lösen es aber ein bisschen anders. Wen hast du für uns?
Ja, ich habe es schon gesagt, auf rechts Kimmich flankt stark. Der Mann, der auf links für seine starken Flanken bekannt ist, ist David Raum. Hat in der Saison wirklich seine Form wiedergefunden, ist sehr, sehr gut unterwegs. Der ist für mich ganz klar gesetzt, links hinten.
Ja, finde ich auch. Ich hatte auch S-Raum, muss ich zugeben.
Und dann hast du doch den Falschen genommen.
Dann habe ich den Falschen genommen, ja. So gegen Schottland oder so finde ich Raum super. Ich bin bei Raum immer so ein bisschen vorsichtig, was seine defensiven Qualitäten angeht. Ja, das ist mir manchmal ein bisschen zu luftig. Und Kimmich auf rechts, der weiß schon, wie man flankt. Ja, auch er, glaube ich, eher das Problem, dass man vielleicht ab und zu sagt, na, kriegt er seine Seite so zu. Und wenn Kimmich und Raum als Pendant, ich könnte mir vorstellen, dass das ein bisschen zu Problemen führen könnte. Deswegen stelle ich Benjamin Henrichs auf die linke Seite. Fast beidfüßig. Der Leipziger. Natürlich nicht diese starken Flanken, die Raum hat. Dafür das Element, das er nach innen ziehen kann und einen guten Schuss aus der Distanz hat. Und damals angefangen bei Leverkusen, wenn man sich zurückerinnert, als Linksverteidiger in der Bundesliga. Also es ist jetzt nicht so, dass ihm diese Position komplett fremd ist. Und dann, glaube ich, hätte man, da wäre Kimmich der Einzige in der Viererkette, der nicht wirklich auch über ein sehr gutes Tempo verfügt. Ja, und das, glaube ich, ist schon mal eine nicht zu unterschätzende Komponente. Ne? Wenn ich sehe, wie Marmoush dem Hummels davongelaufen ist am Sonntag, weiß ich nicht. Das ist einfach schwierig dann, das noch so zu machen. Du hast jetzt ja auch nicht Hummels gehabt, aber ich glaube, dass ein Chau mehr Tempo mitbringt als ein Tah, wäre meine Einschätzung. Ja? Und Henrichs bringt mehr Dynamik mit als Raum.
Ich bin die Innenverteidigung übrigens nochmal, finde ich, auch sehr spannend beim Turnier, wer am Ende wirklich im Kader landet. Also im Moment hat er jetzt noch Anton und Koch als Backup nominiert. Ich denke auch, dass Chau eigentlich schon in den Kader gehört. Ich möchte auch nicht ausschließen, dass Niklas Süle noch schafft, denn der ist von den 3 Dortmunder Innenverteidigern für mich eigentlich derjenige, den ich am ehesten jetzt nominieren würde.
War jetzt aber der draußen saß, ne?
Gegen Frankfurt. Saß jetzt mal wieder draußen zuletzt. Ja, vorher war Hummels der immer draußen saß. Muss man natürlich abwarten, wie es da läuft. Aber eigentlich finde ich ihn insgesamt jetzt noch am stärksten.
Okay.
Naja.
Gut. Doppel 6 haben wir beide. Und wir haben keine Überlappung.
Nee.
Ja. Du darfst starten.
Ja, ich habe mich für die allergrößte Erfahrung vor der Abwehr entschieden, beziehungsweise nicht nur vor der Abwehr, sondern das ist ja natürlich auch etwas offensiver ausgerichtet. Kroos und Gündogan. So. Die beiden, Kroos, derjenige, der dann etwas die defensivere Rolle übernehmen muss, macht er auch regelmäßig bei Madrid. Und Gündogan, der etwas mehr nach vorne agiert. Ich würde sagen, da setze ich jetzt einfach auf die größtmögliche internationale Erfahrung, indem ich die beiden auf der Position bringe. Und klar, wenn man Kroos jetzt wieder zurückholt, dann kann man ihn auch nicht draußen lassen.
Ja, das ist richtig, aber das war ja Julian, unser Vorgänger, der ihn zurückgeholt hat. Ja, stimmt,
der wollte das machen.
Wir können ihm sagen, komm, hier, mach wieder Urlaub.
Stimmt, ja.
Ich finde das mit am schwierigsten, das zusammenzustellen, weil man immer das Problem hat, stelle ich jetzt die individuell besten Spieler zusammen. Ich glaube, Kroos und Gündogan auf der Doppel-6 ist eine Harakiri-Aktion. Und ich habe ja nicht mal einen der beiden drin.
Na.
Weil ich sage, wir haben davor eine Dreier-Offensivreihe, wo alle eine unfassbare spielerische Qualität haben. Ja, dann kann ich auch mal damit gehen, dass die dahinter spielen, nicht im spielerisch allerhöchsten Regal sind. Nicht in dem Regal von Kroos und Gündogan. So. Ja. Und ich habe mich für die bayerische Doppel-6 Pavlovic und Goretzka sogar entschieden, weil ich das Gefühl habe, neben Pavlovic blüht Goretzka auf. Und er bringt eben auch dieses Element, was ihr seht, das ist ein Thema in meiner Mannschaft, ja. Was ich auch hinten in der Abwehr gut finde, das ist eine gewisse Athletik, eine gewisse Robustheit. Pavlovic bringt die Unbekümmertheit mit, aber er spielt auch einfach sensationell, sehr passsicher, ist unter Druck gut. Ja, das ist eine Doppel-6. Man hat da nicht diese absolute Ballsicherheit von Kroos und Gündogan. Das ist klar. Also mit Ball ist deine Variante vermutlich die spannendere, wobei halt auch keiner von Kroos und Gündogan diese Tiefenläufe anbietet, die sowohl Pavlovic als auch Goretzka im Repertoire haben, das und sich vielleicht ein bisschen auf den Füßen stehen könnten. Das wäre also meine Option, Pavlovic und Goretzka. Goretzka würde ich durchaus auch durch Gündogan, der ist natürlich der Kapitän dieser Mannschaft, aber auch das ist eine Entscheidung von Nagelsmann, nicht von uns. Ersetzen, das könnte ich mir auch noch vorstellen, aber
ich würde die beiden auf jeden Fall bringen. Das Einzige, was ich überlegt hatte, war auch ursprünglich eben einen der Stürmer wegzulassen irgendwie und dann doch noch einen hinter die beiden zu stellen als klare Absicherung, aber ich habe dann doch gedacht, nee, ich wähle das System jetzt so,
okay. Ne? Das ist ja okay, aber man merkt auf jeden Fall schon, dass es nicht so einfach ist, gerade weil man eben so viele Spieler von so ähnlichen Qualitäten hat, was ihre Stärken und Schwächen angeht. Ja, also und ich verlasse mich dann in der Offensive auf meine offensive Dreierreihe hinter der einzigen Spitze und sage Pavlovic und Goretzka, die haben auch Zeit, jetzt bei den Bayern sich ein bisschen noch einzuspielen. Auf höchstem Niveau. Mhm. Und das, was ich im Moment so sehe, finde ich das relativ vielversprechend. Gut, dann hast du zwei Offensivspieler davor.
Habe ich ja schon gesagt. Ja. Genau. Wirtz und Musiala für mich dann beide in so sehr Freiräumen, sehr kreative Rollen, die sie übernehmen dürfen, wo sie nach außen, nach innen ziehen. Die beiden wären so meine zwei, man kann nicht klar Zehner sagen, man kann nicht wirklich klar sagen, aber die beiden Offensiven hinter der Doppelspitze, die ich wählen würde.
Habe ich auch beide in der Startelf. Musiala eher so ein bisschen über rechts, Wirtz auf der 10 und dann habe ich Sané über links. Also beim Bayern, er spielt ja mal rechts, mal spielt er links. Ich hätte Sané über die linke Seite, Zusammenspiel würde auch ein bisschen ausgleichen, dass Henrichs vielleicht nicht derjenige ist, der von der linken Seite die perfekten Flanken schlägt. Sondern da habe ich dann Sané, der auch mal Richtung Grundlinie eben gehen kann, wenn er auf links unterwegs ist und dann in der Mitte Niklas Füllkrug bedient. Das ist nämlich mein Stürmer und damit ist mein Team komplett. Ja, Füllkrug hast du auch vorne drin und statt Sané Füllkrug, hast du dann wen?
Ja, Füllkrug, wie gesagt, auch vorne drin und dazu noch jemand beweglichen. Ich habe tatsächlich kurz überlegt, ob man sagt für das Turnier auch da das Zusammenspiel der beiden aus der Vergangenheit kann doch nicht schaden und dann das Duo Duxch-Füllkrug aufzustellen.
Hör auf.
Aber nach der Saison, die er spielt, für mich Dennis Undav dann auch der Mann, den man jetzt bringen muss, dann als eher den beweglichen Mann, der auch einleiten kann neben dem klaren Stoßstürmer Füllkrug. Also das wäre das Duo, was ich da vorne aufbieten würde
im Turnier. Ich finde dieses Duo, ich glaube, dass sie super harmonieren könnten. Also Undav spielt klasse mit Gyrassi, die zwei Assists, wenn ihr sie nicht gesehen habt von ihm gegen Hoffenheim, einmal für Mio, einmal für Gyrassi, sind sensationell gut.
Ja, und ich glaube, also, ich glaube irgendwie, es gibt keinen, der hat ja alles darauf ausgelegt, zu diesem Turnier zu kommen. Der hat diesen Wechsel gemacht, der hat von Anfang an gekündigt, er will unbedingt diese EM spielen. Ich glaube, keiner wird so motiviert in dieses Turnier gehen wie Dennis Undaff. Dazu noch mit dem, ne, mit der tollen Saison mit Stuttgart im Rücken. Also für mich wäre das jemand, der dann auch unbekümmert da vorne drin spielt und der richtig Bock hat.
Ich möchte nicht auf Leroy Sané verzichten. Ja, klar kann man auch immer sagen, und dann Körpersprache und so. Klar, kann da an vielem arbeiten und trotzdem die individuelle Klasse, die er hat, finde ich stark. Aber ich kann mich zumindest mit der Offensive, Wirtz, Musiala und der Füllkrug, könnte ich mich auch gut anfreunden. Ich glaube, Undaff als einzige Spitze hätte ich so ein bisschen, ob es seiner Spielweise so entspricht. Ich habe auch einen Moment über Havertz, der ist ja auch ein bisschen im Aufwind im Moment bei Arsenal nachgedacht. Aber da hast du halt wieder das Problem, dass er eigentlich dann auch nur für Undaff reinkäme. Also ich glaube, auch wenn Füllkrug nicht der beste Spieler der Welt ist, die Präsenz, die körperliche Präsenz, das Ablegen, all diese Sachen, die hilft dieser Mannschaft. Und noch einen Sensationstechniker vorne drin zu haben, der es aber nicht schafft, mit dem Rücken zum Tor mal einen Ball festzumachen, ich glaube, das hilft dir gar nicht weiter, auch wenn der Fußballer stärker ist. Ja, das wäre meine Einschätzung.
Ich denke mir in jedem Fall wieder, als wenn man sich das jetzt überlegt hat, man hat schon einen wirklich guten Kader, also auch wirklich viele gute Möglichkeiten. Vielleicht noch am wenigsten in der Abwehr, aber alles davor muss man eigentlich schon eine Mannschaft, hat man schon eine Mannschaft, mit der man auch, sag mal, in der Vorrunde dann jetzt nicht sich so schwer tun darf gegen Gegner wie Schottland oder Ungarn. In der Vergangenheit hat man sich ja viel zu sehr gegen diese Kleinen schwer getan, aber eigentlich ist der Kader so besetzt, dass man da überzeugen muss.
Ja.
Also, ich hoffe, das kriegt der Nagelsmann hin.
Außenverteidigerposition, die klassische Problemzone. Ja, selbst die Innenverteidigung, wenn Nagelsmann da ein Pärchen findet, das gut harmoniert, kann ich mir schon vorstellen, dass das auch, das ist jetzt vielleicht nicht das oberste Regal weltweit, aber also mal abgesehen von Rüdiger, ich bin gespannt. Ich glaube, dass deins, weiß ich nicht, welche jetzt näher dran ist an der Realität. Also Goretzka wird wahrscheinlich schwierig sein, dass er im Eröffnungsspiel in der Startelf steht. Wenn er jetzt nicht nominiert ist, das ist ja auch immer so ein bisschen antizyklisch. Jetzt spielt er wieder stärker, jetzt wird er nicht eingeladen.
Ich würde jetzt auch, also ganz grundsätzlich würde ich jetzt schon behaupten, dadurch, dass ich das ja jetzt auch Leute gewählt habe, wie Kapitän Gündogan, Kroos, den er zurückholt, dass diese Aufstellung schon nah dran sein wird. Die Frage ist eher die Taktik. Wird er das so versuchen? Oder ich könnte mir auch vorstellen, dass er eben zu Kroos und Gündogan vielleicht noch einen defensiveren stellt, dass es eine Art 4-3-3 wird, auch wenn, aber dann ist wieder Wirtz so die Schwierigkeit, den dann einzubinden. Also ja, Wirtz und Musiala müssen ja eigentlich in der Startelf sein. So. Das kann ich mir nicht anders vorstellen, ohne die beiden. Also es wird dann schwierig, wenn du 4-2-3-1 machst und du willst Kroos, Gündogan, Wirtz, Musiala alle drin haben, dann musst du ja eigentlich quasi die Doppel-6 Kroos, Gündogan wählen. Mal schauen,
wie er das dann löst. Gündogan auf der 10 haben wir auch schon gesehen, ne? Das hat nicht so gut funktioniert, aber
Na, aber Wirtz müsste ja dann, Wirtz ist ja
dann muss Wirtz über links, Musiala über rechts oder so, und dann ist Sané auch draußen.
Ja, ist noch schwierig. Deswegen hätte ich gesagt, in meinem System kann man die am ehesten unterbringen, es sei denn, da kannst du auch noch vielleicht noch im Zweifel noch einen defensiveren ins Mittelfeld hinter Kroos und Gündogan stellen, dann muss er halt nur mit einem Stürmer spielen. Das ginge vielleicht auch noch, aber das mal schauen. Ich bin gespannt, was Nagelsmann da probiert. Er hat ja schon viel probiert. Er und sein Vorgänger haben schon viel probiert und nichts hat funktioniert. Mal schauen, was jetzt da rumkommt.
Das stimmt, Und ihr da draußen, ich habe ja gesagt, ich mache eine Umfrage. Ja, also könnt ihr jetzt mal schauen bei Spotify. Ich werde auch mal die Standard-Kommentarfrage bei Spotify werde ich ändern. Da könnt ihr ja gerne in die Kommentare eure persönliche EM-Startelf reinschreiben, wenn ihr Lust habt dazu. Ja, und dann können wir mal schauen. Ich bin da ganz gespannt. Weil ich fand es wirklich, man sagt immer auch, das ist alles Käse und wenn du das selber mal überlegst, ist es wirklich nicht so einfach.
Ja. Nee. Ja, und wir sind beide auch ein bisschen auf Linie mit Nagelsmann. Wir haben nur einen Dortmunder, ne? Füllkrug. Ansonsten habe ich leider auch, obwohl Dortmund ja die Strategie gewählt hat, deutsche Nationalspieler zu verpflichten, am Ende ist dann doch nur einer nominiert.
Ja.
Und abgesehen von meistens Julian Brandt, den ich schon noch im Kader sehe, obwohl er jetzt zuletzt auch wieder nicht so gut war, aber eigentlich gehört er zumindest als Option für mich noch mit rein.
Ja.
Und ja, Verteidigung, wie gesagt.
Genau, Brandt und Nico Schlotterbeck wären für mich oder, auch beide Leute. Schlotterbeck natürlich als Linksfuß auch.
Mhm. Ja, das ja, im Kader immer, kann ich mir das schon vorstellen. Ja. Ja. Tja, warten wir es ab.
Gut, also ich bin gespannt, was ihr da draußen für Einschätzungen habt. Und dann würde ich sagen, gehen wir zum Abschluss, Tim, dieser Sendung zur Top 3 der Woche über die besten Investitionen in der Länderspielpause. Wen hast du auf der Nummer 3?
Mhm. Ja, ich habe da mal einen ganz Jungen mit reingenommen. Tim Drexler, 19, ist gerade erst bei Hoffenheim zum Startelfdebüt.
Warum nicht Tim Müller?
Ja, Tim Müller, ja, den gibt es ja jetzt auch bei Mainz.
Bei Mainz, ja, genau.
Wird dann sicherlich in den nächsten Jahren auch noch Thema werden, dass ich hier häufiger mich selbst vorschlage, sozusagen. Ja, Tim Drexler, also, der hat erst eine Einwechslung gehabt und zuletzt dann auch in der Startelf gespielt in Hoffenheim. Ich denke, da geht man mindestens noch was in Sachen Marktwert, im Moment eine 500.000, aber vielleicht bekommt er jetzt auch einfach öfter die Chance. Ich meine, viel zu verlieren hat Hoffenheim nicht. Klar, sie könnten noch Platz 7 auf jeden Fall noch anpeilen, den Euro-League-Platz oder Conference-League-Platz, je nachdem. Das wäre die Sache, nee, ist nicht Euroleague. Euroleague ist definitiv nicht, es ist, wenn dann nur Conference League.
Platz 7 kann auch Euroleague sein.
Aber nur wenn wir 5 Champions League Plätze
so
haben.
So sieht's aus.
Ja, das sieht ja im Moment nicht mehr so wahrscheinlich aus nach den letzten Vorhersagen, die ich gelesen habe. Dann lag das für Deutschland jetzt noch bei, weiß ich nicht, 10%.
Naja, das sind dann die Vorhersagen.
Ja.
Ja, ne, wenn Real Madrid Man City rausschmeißt und die Bayern schmeißen Arsenal raus und Dortmund kommt weiter und so, dann sind die Vorhersagen wieder in die andere
das
Richtung.
Das stimmt. Möglich.
Ja, diese Vorhersagen sagen ja immer, da gewinnt Liverpool die Europa League. Ja, das ist auch sicherlich das Wahrscheinlichste und trotzdem sind es alles nur, es sind die Vorhersagen. Im Moment ist Deutschland noch vorne.
Richtig.
England hat ein Team mehr drin. Aber du kannst ja überlegen, wenn Bayern Arsenal raushaut, dann wäre es pari, wenn alle anderen weiterkommen. Also
ja. Die Auslosung ist auf jeden Fall in der Hinsicht ganz gut gelaufen, dass man da vielleicht noch was holt. Was ich aber eigentlich sagen wollte, war, ich glaube, man kann trotzdem relativ befreit jetzt da auch in Hoffenheim das angehen. Man muss sich jetzt nicht den allergrößten Druck machen. Nach unten wird es nicht mehr gefährlich. Und jetzt noch auf Platz 6 vorzustoßen, weiß ich nicht. Man kann sich auf jeden Fall erlauben zu sagen, wenn dem Jungen wenn man an den glaubt, auch mal ein paar mehr Startelf-Einsätze zu geben. Daher würde ich Tim Drexler jetzt gerade mir durchaus mal holen.
Ja, finde ich interessant. Und ich habe gerade mal nachgeschaut, Tim, wir müssen mal mit den Comunio-Bossen sprechen. Tim Müller gibt es noch nicht zu kaufen von Mainz. Und der war doch, meine ich, zuletzt mal im Kader, ne? Habe ich da nicht so was mit? Der hat auf jeden Fall in der, deswegen wissen wir das, in der Europa Youth League, Jugend Champions League, hat er getroffen. Und dann gab es einen Tweet, Tim Müller von Mainz.
So ist es. Zweimal hat er schon auf der Bank gesessen bei Mainz diese Saison.
Also da müssen wir mal schauen, dass Tim Müller hier mal käuflich erwerblich ist im Spiel. Ja, das ist mir auch wichtig. Ja. So, meine Nummer 3, für mich reines Spekulationsobjekt, jetzt kaufen, vor dem nächsten Spieltag dann wieder verkaufen, das wäre für mich Kingsley Coman. 9,81 Millionen ist sein Marktwert, vor der Verletzung stand er bei über 12 Millionen und gestern haben wir gerade die Meldung bekommen, dass er zurück im Training ist, gegen Dortmund dabei sein kann, wenn es keinen Rückschlag gibt. Da könnt ihr sicher 1-2 Millionen Marktwert gewinnen, mitnehmen, wenn ihr jetzt einsteigt, deswegen meine Nummer 3, Kingsley. Komm an, deine 2, Tim.
Ja, auf der 2 nämlich ein Rückkehrer. Maxi Eggestein war letzte Woche gesperrt, kehrt natürlich in die Freiburger Startelf zurück, wo er immer gesetzt ist. Noch nicht die Riesensaison punktemäßig, 2,68 pro Spiel, im Moment kostet er 2,7 Millionen. Ich rechne aber generell bei Freiburg nochmal mit einem kleinen Schub, nachdem Christian Streich jetzt seinen Abschied angekündigt hat, glaube ich, wollen seine Jungs ihm alle einen richtig würdigen Abschied bereiten und geben nochmal in der Schlussphase der Saison alles und werden noch ein paar Spiele gewinnen. Dementsprechend Eggestein für mich jetzt gerade interessant.
Ja, kann ich natürlich auch mitgehen, Bremer, Eigengewächs. Eggestein, gute Sache. Meine Nummer 2, das ist Christopher Antwi-Adjei. Wir haben schon angesprochen, Bochum 4 Spiele ohne Sieg. Liegt auch ein bisschen dran, das muss man sagen, dass sie ihn wirklich vermissen. Wer hätte das gedacht? Aber als Gegenpart zu Asano ist er sehr wichtig auf dem linken Flügel mit seinem Tempo. Soll wieder fit sein, das ist der Plan nach der Länderspielpause. Hat zuletzt 4 Punkte pro Spiel gemacht. Also seit der Winterpause 2024, da punktet er richtig gut und das, obwohl er noch nicht getroffen hat in diesem Zeitraum. Also für 1,65 Millionen bei Antwi Ajay würde ich jetzt unbedingt reingehen, weil es hat sich niemand seinen Platz geschnappt. Ich glaube, wenn er fit ist, dann ist er sofort wieder in der Startelf. Ja, da finde ich einen sehr guten Preis für Antwi Ajay. Deine ja, Eins.
Meine Eins, da gucke ich nach Augsburg und empfehle euch dort auch jemanden, der jetzt nicht spielt am nächsten Spieltag, aber der dadurch gerade etwas günstiger wird, Demirovic. Ich bin weiterhin großer Fan, wir hatten da glaube ich schon mal diskutiert. Jetzt im Moment für 10,8 zu haben, hat schon 155 Punkte gemacht, 5,96 pro Spiel. Eine sehr starke Saison, den würde ich mir jetzt zulegen, wo er mal ein klein bisschen günstiger geworden ist. Die Augsburger sind ja gerade im Aufwind, der wird auch sicherlich noch weitere Tore beitragen. Und ich wollte noch dazu sagen, man sollte auch an die Spieler denken, die ihn jetzt ersetzen. Da Augsburg nach 4 Spielen in Serie, die sie gewonnen haben, jetzt kommt Köln nach Augsburg. Das spricht natürlich dafür, dass es weitergeht. Michel oder Bello könnten reinkommen oder auch Vargas in die Spitze rücken. Dann würde im Mittelfeld Engels ins Team kommen, alle recht günstig zu haben. Michel 340, Bello 1,1, Engels 2,3. Man weiß halt nur noch nicht so richtig, wer reinkäme. Vielleicht deutet sich das aber auch in den nächsten Tagen an. Vielleicht geht ihr mal in Augsburg beim Training vorbei, schaut mal rein. Oder ihr lest in Medien, wer denn da in Frage kommen könnte.
Ja, okay. Ist mir fast ein bisschen teuer, wenn ich dann warten muss. Aber du hast natürlich recht. Wenn die Gelbsperre vorbei ist, dann geht es ordentlich nach oben, was den Marktwert angeht. Ja, und spielt eine sensationelle Saison, müssen wir nicht drüber reden. Meine Nummer eins, und da bin ich einfach so, da gehe ich mal nach Bremen. So. Jetzt habe ich viel geflucht heute. Amos Pieper, 940.000, soll sein Comeback geben im Testspiel gegen Hannover. Müsst ihr natürlich abwarten, ob er dann nach 30 Minuten verletzt wieder vom Platz getragen wird, wie das bei Niklas Stark der Fall war. Aber gehen wir mal davon aus, dass wir jetzt gewartet haben, bis er dann auch wirklich wieder spielfit ist. Pieper in der Hinrunde, rabenschwarzen Tag gehabt in Darmstadt, als Werder 4:2 verloren hat. Da hat er auch bei Comunio -4 Punkte gemacht. Dann hat er seinen Stammplatz verloren. Und war verletzt. Ja, davor, in den ersten 5 Spielen der Saison, 53 wäre noch besser, 23 Punkte gemacht. Ja, also mehr als 4 pro Schnitt. Und das alles ohne Tor, obwohl er eigentlich ja ein sehr torgefährlicher Innenverteidiger ist. Malatini, das wird Zeit, dass der jetzt mal eine Pause bekommt, hat jetzt 3 schlechte Spiele in Serie gemacht. Und ich gehe davon aus, dass gegen Wolfsburg Amos Pieper in der Startelf steht. Für 940.000 ist das ein sehr, sehr guter Preis. Also erstmal glaube ich, dass er deutlich nach oben geht, was den Marktwert angeht. Aber er ist ein guter Comunio-Verteidiger und das jetzt für einen Marktwert für unter 1 Million. Da bin ich dabei. Ja, das ist prima. Ja. Gut, Tim, sind wir am Ende unserer kleinen Länderspielpausen-Sendung. Das hat echt mal Spaß gemacht, ne?
Ja, also, mal was anderes.
Ja, ne? Finde ich auch.
Ein bisschen DFB-Startelf spekulieren macht auch mal Spaß.
Absolut, absolut. Ja. Also ja, wenn ihr Lust habt, wenn ihr uns nicht auf Spotify hört, dann ist es auch nicht schlimm. Ja, also gerne auch auf unabhängigen Plattformen uns hören. Das will ich damit gar nicht sagen, aber bei Spotify habe ich eben die Möglichkeit, was die Umfrage angeht, was die Kommentare angeht. Ja, da könnt ihr euch also austoben, wenn ihr das wollt. In der nächsten Woche sind wir dann wieder mit dem gewohnten Ablauf für euch da, werden die Partien des 27. Spieltags für euch analysieren. Bis dahin, macht's gut, genießt das Wochenende, bleibt alle gesund. Tim, vielen Dank. Ich weiß gar nicht, ob ich es schon gesagt habe.
Sehr gerne.
Ja, das wollte ich noch loswerden, ihr da draußen. Ich bin euer Gastgeber, Florian Reinicke.
Dass Sie den schon als nicht so schlecht bezeichnen, das spricht einfach die pure Verzweiflung aus Ihnen.
Von hier.
Weg. Alle weg.
Also ich weiß nicht, wo die überhaupt das Recht nehmen, sowas zu sagen.
Ein Thomas Doll wird die richtigen Worte finden.
Das ist eine absolute Frechheit, ist das.
Schluss aus, Nikolaus.
Ist doch ganz cool geworden, oder? Sag mal, euch muss es ja auch gefallen.